95 Boroughs of People. Unknowing Season 20. Presented by Steiermärkische Sparkasse. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 20, der Karriere- und Werdegang-Podcast, ist präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse zum 200. Geburtstag. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 10. Gast in Season 20 ist Falco Hönsdorf, Vice President Technology bei einem DAX-Unternehmen und jener Wikifolio-Trader, der heuer bisher am öftersten die Wikifolio-Rangliste angeführt hat und jetzt bei mir im Börse People Podcast. Lieber Falco, servus und herzlich willkommen.
Hallo und guten Abend.
Wir treffen uns jetzt telefonisch nach einem kurzen Vorgespräch nach Marktschluss am 11. August am Montag und wir senden am 13. August. Ich schmeiß gleich diesen Zeitstempel rein, weil wir ziemlich aktuell auch über Märkte plaudern wollen. Lieber Falco, in welcher schönen deutschen Stadt erwische ich dich telefonisch?
Ich wohne und arbeite in Dresden. Das ist eine sehr schöne Stadt und definitiv immer ein Besuch wert.
Da sind ja auch Börsentage dort. Vielleicht wird man dich da bei einem der nächsten Börsentage sehen. Ist jetzt mal so ein kleiner Spoiler. Ja, wir haben Montag, den 11. August und ich habe es erwähnt, dein Wikifolio Fonds Werte Trend Trading ist heuer am öftersten Nummer 1 in der Rangliste gewesen. An etwas mehr als 200 Tagen, insgesamt 91 Tage vorne. Also das riecht mal nach einem Pokal, den wir zum Jahresende dann übergeben werden. Aber Karriere-Werdegang-Podcast, ich interessiere mich natürlich dafür, ein bisschen eine berufliche Werdegangzeichnung bitte und wie du dann überhaupt in den Kapitalmarkt gekommen bist. Beginnen wir beim Beruflichen. Ja, wie ist es seinerzeit bei dir losgegangen, Falco?
Von meiner Ausbildung her bin ich Physiker. Also ich habe Physik studiert in Berlin und in Marburg, habe mich auf Halbleiterphysik spezialisiert und in dem Gebiet dann auch promoviert. Ich habe im Jahr 2000 hier in Dresden bei einem großen Halbleiterhersteller meine berufliche Laufbahn begonnen. War zwischenzeitlich auch mal bei ein, zwei anderen Unternehmen tätig. Und ja, inzwischen leite ich hier den Technologiebereich. Zum Thema Börse bin ich auch erst im Zuge des Berufseinstiegs gekommen, aber das war eben mehr so als Hobby. Also das habe ich nicht beruflich gemacht.
Der große deutsche Halbleiterhersteller, wir nennen ihn nur ganz kurz, es ist ein Unternehmen, das auch in Kärnten, in Villach sehr starke Wurzeln hat. Es ist die Infineon. Bist du hin und wieder auch in Kärnten?
Ja, ich bin durchaus ab und zu mal in Villach. Die beiden Standorte Dresden und Villach arbeiten recht eng zusammen, sind eng miteinander verbunden. Und daher habe ich auch sehr viele, sehr wunderbare Kollegen in unserem Partnerstandort in Villach.
Wir wechseln gleich zu Wikifolio. Davor noch eine Frage, Falco. Ich bin ein großer Sportfan und da gab es mal einen genialen Skispringer aus der ehemaligen DDR, der Falco Weißflog. Ist dir ein Begriff?
Ja, der ist mir ein Begriff. Aber das ist ganz gewiss nicht mein Namenspate. Das passt vom Alter her einfach nicht. Ich bin jetzt 53 Jahre alt und von daher kann der Falco Weißflog nicht mein Namenspate gewesen sein.
Seine große Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er, das geht sich nicht aus. Und der österreichische Falco, den schreibt man mit CE und ist auch irgendwie so ein Zeitzeuge unserer gemeinsamen, sage ich mal, circa Jugend gewesen. Ja, die ersten Steps, was hat dich dann zum Thema Börse gebracht? Was hat dich fasziniert daran? Gab es da irgendwelche Impressionen, die dem jungen Falco gesagt haben, das mache ich jetzt auch mal?
Ja, also als ich durch die Arbeit dann das erste Geld verdient habe und dann auch mal ein paar Euro übrig hatte, habe ich mich dann natürlich das erste Mal für Geldanlage interessiert und mich gefragt, ja, was kann ich denn da eigentlich so machen? Habe dann, wie so viele andere, angefangen, Aktien zu kaufen. Offen gesagt, so aufs Geratewohl, was mir so in den Sinn kam. Da waren gute Entscheidungen dabei, da waren weniger gute Entscheidungen dabei. Ich habe dann direkt in dem Dotcom-Crash von so 2000 bis 2003 einige Federn lassen müssen, einige Fehler gemacht, Geld verloren und dann eben beschlossen, das Ganze muss sehr viel systematischer erfolgen. Man muss versuchen zu verstehen, im Moment des Kaufes, ist es eine gute Idee oder nicht? Und habe dann eben angefangen, systematische Handelsansätze zu verfolgen, die mich ja bis zu dem System, bis zu der Methode geführt haben, nach der ich eben heute handle. Und das läuft also durchaus ganz erfolgreich bisher.
Du hast jetzt geschrieben auf deinem Trader-Profil auf Wikifolio, du trittst dort mit deinem Klarnamen Falco Hönsdorf aus auf 20 Jahre Erfahrung im aktiven Handel sowie in der Marktanalyse. Also das ist dann höchstwahrscheinlich nach diesen ersten nicht so glücklichen Erfahrungen, die meiner Meinung nach dazugehören, dann ein Einstieg in einen tieferen Verständnisweg hin zu Marktanalyse, Assetklassen und so weiter gewesen, nehme ich an, oder?
Ja, genau. Also nach den Verlusten aus der Anfangszeit habe ich angefangen, viel zu lesen, viel auch im Internet recherchiert, dann angefangen, viel zu probieren, habe also auch angefangen, erste kleine Handelssysteme zu entwickeln, auch dann mit Backtesting gearbeitet, um zu verstehen, ob diese Systeme überhaupt funktionieren. Habe dann eben auch geschaut, ja, was funktioniert und auch festgestellt, was alles nicht funktioniert. Und das Ganze eben, also ich habe viel durchprobiert, ja, auch dann Derivate gehandelt, Hebelzertifikate, Optionsscheine und so weiter. Und das eben also durchaus auch auf, jetzt nicht nur auf Aktien, sondern alle Assetklassen, also sowohl also Anleihen, Rohstoffe, Währungen auch. Also ich habe da viel, viel auch probiert und dabei viel gelernt.
Höchst spannend. Hast du dieses entwickelte Wissen auch einmal in deinem Job eingesetzt? Ich denke da an Treasury-Abteilungen oder so etwas. Ist ja doch ein sehr großes Unternehmen oder war das rein privat?
Das ist eine rein private Aktivität, das ist nur Hobby bei mir. In meinem Job bin ich also wirklich nur rein technisch, technologisch unterwegs, also beschäftige mich mit Fragen, wie können wir die Chips noch kleiner, noch besser, noch effizienter machen. Das Thema Börse, das ist wirklich eine ganz rein private Angelegenheit für mich.
Aber trotzdem, ich sehe eine gewisse Verwandtschaft. Wir beide kennen uns nur kurz vom Telefon. Ich liebe Mathematik, Physik, glaube ich, ähnlich wie du. Es ist
Ja.
schon ein bisschen ein Bezugspunkt da, wenn ein Hirn so rattert, so wie das, was du beruflich da tust und jetzt kurz gezeichnet hast, ist durchaus verwandt zu dem Zugang, den du zur Börse gefunden hast, nehme ich an.
Ja, das ist richtig. Also man braucht an der Börse bestimmt gute mathematische Fähigkeiten, gute Analysefähigkeiten, rationales Denken und ja, das sind auch die Dinge, die ich am Ende in meinem Job brauche.
Wenn ich jetzt noch einmal zu Wikifolio schaue und auch dort bleibe, das Erstellungsdatum deines Wikifolios ist der 6.12.2021. Also da hast du schon eine Zeit lang natürlich gehandelt, eine Zeit lang Real Money, nehme ich an, investiert. Wieso dann im Jahr 2021 diese Gründung, dieses Auflegen des Wikifolios, dieses Erstellen, war das eine Pandemiegeschichte, das größer zu machen, oder wie war da der Einsprungspunkt für dich?
Also ich verfolge diesen Handelsansatz schon recht lange, schon deutlich vor der Pandemie. Also ich würde sagen, seit etwa 10 Jahren neben Aktien eben auch diese Fonds und ETFs so zu handeln, wie ich das eben tue. Nur da war für mich irgendwann die Frage, lohnt sich ein Ausstieg aus dem Markt, wenn man sieht, da kommt eine schwache Marktphase? Ja, wenn man also absieht, die Kurse werden fallen. Und man würde gern aussteigen, muss man sich das ja schon überlegen, weil dann wird natürlich sofort die Abgeltungssteuer fällig. Und das ist eben das Wunderbare am Wikifolio. Man kann innerhalb des Wikifolios verkaufen. Man kann also da drin auch thesaurieren, wie man das so sagt. Und das macht es natürlich sehr, sehr interessant, einen Handelsansatz zu verfolgen, wo man in Aufwärtsphasen dabei ist, in Abwärtsphasen aber eben nicht. Und insofern fällt dann die Entscheidung viel leichter, mal einen Verkauf zu tätigen, wenn man weiß, man kann hinterher zu tieferen Kursen wieder einsteigen, ohne gleich zwischendurch Abgeltungssteuer zahlen zu müssen. Und so hat mich dann eben im Jahr 2021 der Weg dann dahin zum Wikifolio geführt und das mache ich eben bis jetzt genauso.
Wenn ich jetzt den Chart betrachte, dann sage ich zwei Dinge. Zunächst einmal großer Respekt und das andere, es hat sich einmal monatelang gar nichts getan. Du warst offenbar nicht im Markt investiert. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, also ich bin öfters mal wirklich draußen vom Markt, 100% im Cash. Das erste Mal gleich in 2022, als ich das Wikifolio gerade so aufgelegt hatte, hat mein Handelssystem gesagt, ja, nein, Cash ist King, wir gehen jetzt nicht rein. Und also ich habe so ein Handelssystem, das die Märkte technisch analysiert, verschiedenste Kriterien auswertet. Und das hat mir in dem Moment eben gesagt, dass jetzt keine gute Zeit zum Handeln ist. Und daher bin ich eben auch dann draußen geblieben. Und erst dann in 2023, als das System die Ampel wieder auf grün umgeschaltet hat, bin ich dann eben auch wieder reingegangen. Und nachhinein betrachtet war das ja auch eine gute Idee, weil wenn man sich die Aktienindizes anschaut, die Märkte, die haben in 2022 wirklich massiv verloren. Teilweise 30% sind die eingebrochen. Und das ist dann natürlich besser, man bleibt draußen, ist selbst die Nulllinie, wie mein Wikifolio, immer noch besser, als eben minus 30% einzufahren.
Genau, wobei jetzt ist eine wunderbare Gelegenheit, anhand von deinem Wikifolio die Systematik von Wikifolio auch ein bisschen zu erklären. Denn du hast jetzt mit dem Wikifolio vor kurzem am 8.8. sehe ich im System zweiten Geburtstag gehabt als investierbares Wikifolio. Das heißt, es war ja vorher sowieso kein Geld drinnen und keine Performance, die irgendwem genützt hätte, außer jetzt einmal einem, wie soll ich sagen, einem Hinschauer, einem Ego und so weiter. Das heißt, du hast dann Anfang 23 begonnen zu investieren und bist im August 23, weil der Ansatz gut gelaufen ist, mal live gegangen damit. Wieso dann die Entscheidung zu sagen, okay, jetzt beantrage ich die Publizierung?
Ja, also in 2022 war ich ja komplett draußen im Cash, weil das System eben gesagt hat, es ist keine gute Gelegenheit, jetzt zu investieren. Und da habe ich auch keine Notwendigkeit gesehen, da jetzt das investierbar zu machen, das Wikifolio. Erst 2023, als ich dann per System wieder eingestiegen war, da dachte ich, jetzt ist es an der Zeit, auch wirklich mit Geld da reinzugehen. Und dann habe ich eben darum gebeten, dass das Wikifolio investierbar gemacht wird.
Mhm. Dann kommen wir doch kurz zur Handelsidee deines Wikifolios. Vorwerte, Trend, Trading steckt eh schon einiges drinnen, vor allem das dritte Wort, Trend. Trading, ich möchte ein bisschen hinterfragen, was ist die grundsätzliche Idee, und das ist das Schöne, dass man das auf Wikifolio auch alles sieht, wie ein Trader oder eine Traderin sich selbst definiert. Was steckt da bei dir für ein System dahinter?
Ja, also ich versuche mir ein Prinzip zunutze zu machen, das eines der wenigen Dinge ist, die wirklich an der Börse immer gelten, und das ist, dass Aktienmärkte langfristig immer steigen. Da kann man wirklich drauf wetten. Bei Einzelaktien gilt das keineswegs, aber bei Aktienmärkten, also bei Indizes, sehr wohl. Und deswegen handle ich eben Indizes. Ich hätte das Wikifolio genauso gut Index-Trend-Trading nennen können. Viele versuchen ja, den Index dann zu schlagen, indem sie gezielt Einzelaktien handeln, von denen sie meinen, die sind besser als der Index. Also durch Stockpicking vermeintlich die Besten auswählen und die Schlechteren eben weglassen. In der Realität zeigt sich, dass das ziemlich schwierig ist und ehrlich gesagt nur in den seltensten Fällen wirklich gelingt. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich handle den Index direkt, einfach so wie er ist. Damit schlage ich den Index natürlich zunächst mal nicht, sondern ich versuche den Index jetzt dadurch zu schlagen, dass ich größere Abwärtsphasen ausblende. Das heißt also, wenn die Märkte drohen, 10%, 20%, 30% zu korrigieren, zusammenzubrechen, dann gehe ich eben 100% in Cash. Das ist der eine von wenigen Vorteilen, den man als kleiner Privatanleger gegenüber den großen institutionellen Anlegern hat. Man kann 100% in Cash gehen, wenn die Märkte fallen. Das kann ein BlackRock zum Beispiel nicht. Ja, man, als kleiner Privatanleger kann man das tun und das sollte man dann eben auch tun. Ja, die Idee ist also, in Aufwärtsphasen voll dabei zu sein und in Abwärtsphasen eben nicht. Ja, Abwärtsphasen vorherzusehen oder eben rechtzeitig zu stoppen. So, und weil mir das seit einigen Jahren sehr gut gelingt, erlaube ich mir das auch, dann Aufwärtsphasen teilweise gehebelt zu handeln. Ja, also in diesem Moment zum Beispiel habe ich in meinem Wikifolio einen ETF, der den Nasdaq 100 in Faktor 2 gehebelt wiedergibt. Und dadurch erzielt man dann natürlich eine Überperformance im Vergleich zum normalen Markt.
Habe ich jetzt viele Fragen dazu. Abwärtsphasen aussparen. Agierst du da mit relativ strengen Stop-Loss-Limits, um gegebenenfalls auch schnell aus dem Markt rauszukommen? Oder wie handelst du da vom Ansatz her? Weil diese bösen Crashes, die kommen ja meistens nicht mit Ansage, sondern doch über Nacht.
Naja, so ganz überraschend kommen diese plötzlichen Crashes nicht unbedingt. Da gibt es schon gewisse Indikatoren und Hinweise, Frühindikatoren, die einem da eine Warnung geben. Beispielsweise, wenn man eine inverse Zinsstruktur vorliegen hat, wenn also kurz laufende Anleihen höhere Renditen geben als länger laufende, weil das einfach dazu führt, dass Investoren durchaus überlegen könnten, ihr Geld aus dem Aktienmarkt abzuziehen und dann eben in den hochrentierenden Anleihemarkt zu stecken. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man sowas feststellt, da vorsichtig zu sein. Oder die Marktbreite. Ja, also man hat manchmal Situationen, wo der Aktienindex schon noch steigt, also die Märkte noch steigen. Das wird aber von immer weniger Unternehmen, von immer weniger Aktien getragen. Ja, weil die Aktien sehr unterschiedlich starke Gewichtung im Index haben, ist es möglich, dass also einige wenige Titel den Index weiter nach oben treiben, während viele durchaus schon im Abwärtstrend sind. Das sieht man dann immer schön an der Advanced-Decline-Linie. Das ist zum Beispiel ein weiterer Frühindikator, auf den man schauen sollte, um zu sehen, ob Märkte frühzeitig, also ob Märkte dabei sind, zu schwächeln. Und also das sind alles so Dinge, mit denen kann man also schon recht früh erkennen, ob da was passieren wird. Es gibt auch volkswirtschaftliche Indikatoren, auf die man schauen kann, die da auch eine Rolle spielen. Aber also so ganz überraschend kommt es nicht. Aber ja, zusätzlich zu all den Früherkennungsmaßnahmen habe ich natürlich auch eine stringente Stoppstrategie im Hintergrund, falls ich doch mal etwas nicht übersehe, falls ich doch mal etwas übersehe und etwas zu spät bemerke.
Sonst würde man nicht so einen schönen Chart zusammenbringen wie du, sage ich mal. Und man sieht auch im Chart immer wieder Seitwärtsphasen, wo du offenbar nicht investiert bist, und das spricht auch für diesen Ansatz. Du hast zuvor deine Benchmark erwähnt, beziehungsweise den Index schlagen, hast du gesagt, sowas wortwörtlich. Da du ja in verschiedenen Asset-Klassen anlegst, drängt sich für mich jetzt nicht wirklich eine einzige Benchmark, die das Ganze widerspiegelt, auf. Gibt es so eine bei dir, eine Benchmark, wo du sagst, diesen Wert möchte ich schlagen? Momentan natürlich ja. Nasdaq, da bist du gehebelt long.
Also wenn man die verschiedenen Aktienindizes anschaut, dann sieht man schon recht deutlich, dass zum Beispiel die Nasdaq einfach eine sehr, sehr hohe Dynamik hat, sehr, sehr starke Anstiege hat. Und zum Beispiel, wenn man sich den Trend der Nasdaq seit 2009 anschaut, dann sind das sowas wie 18% pro Jahr. Und das ist einfach viel stärker als jetzt zum Beispiel der S&P 500 oder der Dow Jones, die eher klassische Indizes sind oder die auch eben viel weiter gefächert sind. Von daher ist schon der Nasdaq 100 für mich das Maß der Dinge.
Und da hast du dir eine relativ hohe Latte natürlich gelegt, Nasdaq 100 zu schlagen. Ja, die Vergangenheit liefert schöne Kennzahlen für dein Wikifolio. Wie gesagt, Risikohinweis ist bei mir im Podcast sowieso immer dabei, und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt. Wenn man Nasdaq gehebelt reinnimmt als Euro-Anleger, und alle Wikifolios sind ein Euro, dann kommt natürlich die Dollar-Komponente auch noch dazu. Wie siehst du das in deinen Überlegungen? Wird das gegebenenfalls abgesichert, wenn du sagst, Nasdaq ja, aber Dollar bin ich mir unsicher? Also rein das Währungsrisiko.
Ja, das ist durchaus richtig. Ich hatte das auch überlegt, aber mich dann doch dagegen entschieden, weil die Erfahrung zeigt, dass die Aktienmärkte einfach viel dynamischer sind als die Währungsmärkte. Also selbst wenn jetzt der Dollar noch, sagen wir mal, 10% gegen den Euro abwertet, ist die Dynamik, die in der Nasdaq zum Beispiel drinsteckt, doch erheblich größer. Und deswegen verzichte ich darauf, jetzt das Euro-Dollar-Wechselkursrisiko abzusichern. Und ich denke ehrlich gesagt auch, dass sowohl die EZB als auch die Fed in den USA Interesse daran haben, dass dieses Währungspärchen in einem gewissen stabilen Gleichgewicht zueinander bleibt. Das gibt schon mal Schwankungen, aber beide Zentralbanken, und das merkt man, arbeiten da ein Stück weit miteinander, glaube ich, um sicherzustellen, dass der Euro und der Dollar nicht zu weit auseinanderlaufen, weil das einfach für den Außenhandel wirklich ziemlich wichtig ist.
Ich bringe jetzt ein paar Zahlen rein zu deinem Wikifolio. Ich wiederhole nochmal Fondswerte Trend Trading. Und wir haben hier derzeit einen Zertifikate-Mittelkurs von etwas über 245. Das ist ziemlich high Watermark momentan. Wir haben bei jedem Wikifolio den Start bei 100. Das heißt, wir sprechen von 145% plus in diesen vier, das ist seit Start gerechnet, also in diesen fast 4 Jahren seit Auflage, und heute 3,5 Millionen Euro Assets under Management, wie gesagt, stichtagsbezogen überschritten. Und dann schaue ich mir noch die weiteren Analysen kurz an. Die durchschnittliche Performance von 27,4% errechnet sich dadurch. Kann man zufrieden sein, glaube ich, als Trader?
Ja, ich bin durchaus ganz zufrieden. Für mich ist eine Kennzahl aber auch noch sehr wichtig, und das ist der maximale Drawdown. Das ist einfach deshalb wichtig, weil, also nicht nur, weil es schmerzhaft ist, von einmal erreichten Höhen dann wieder weit runterzufallen, sondern weil es einfach auch ein erhöhtes Money Management mit sich bringt, wenn man dann eben weiter unten etwas vorsichtiger sein muss mit dem Investment. Aber vor allen Dingen auch deswegen, weil man Zeit verliert. Es dauert einfach wieder eine ganze Weile, bis man wieder dort ist mit seinem Kapital, wo man schon mal war. Und das versuche ich zu vermeiden. Daher versuche ich, den Drawdown so gering wie möglich zu halten. Das ist für mich eine Kennzahl, die ist für mich wichtiger als die Volatilität, die üblicherweise mal angegeben wird.
Und da liegst du im absoluten Spitzenfeld. Ich finde da, ich habe nebenbei geschaut, in der 5-Jahres-Sicht 14,2%. Das ist wirklich überschaubar bei so einer Aufwärtsperformance. Also eine gute Sharpe-Ratio natürlich wieder mit sich bringt. Gut, du bist auch ein guter Kommentator, sehe ich täglich auf Wikifolio. Da taucht dein Name immer wieder in der Früh und am Abend auf zu vielen, vielen Themen, die uns im Tagesgeschäft auch von der größeren Politik her und den Big Themen, die in das Ganze reinfließen, mit Input von dir versehen. Wie ist da dein Zugang in der Früh und am Abend, dich an der Kommentarsektion und auch dann den Diskussionen zu beteiligen?
Ja, also ich habe mir den Tag so eingeteilt, dass ich morgens direkt nach dem Aufstehen mit einer Tasse Kaffee in der Hand mir erstmal einen Überblick verschaffe, was ist in der Nacht passiert, was hat es in den amerikanischen Börsen noch gegeben, was ist in Asien schon so passiert. Schaue mir noch ein paar politische News an, was so eben in der Nacht alles so passiert ist, und mache mir meine Gedanken und schreibe dann eben meine Gedanken im Wikifolio in den Kommentaren dann auch nieder. Ja, und dann ist das erstmal erledigt. Dann habe ich meine normale Tagesarbeit, die mir auch viel Freude macht und die mich auch voll und ganz fordert. Und ja, und dann schaue ich abends in der Regel nochmal rein, was ist passiert. Und insbesondere auch, wenn ich Dinge anpassen muss. Also zum Beispiel Stopplimits müssen ab und zu nachgezogen werden. Vielleicht muss auch ein Trade beendet werden aktiv oder ein neuer begonnen werden, wie auch immer. Das mache ich dann eher in den Abendstunden nach einer eingehenden Analyse nochmal. Aber also ich trenne das sehr, sehr strikt, meine Arbeit und mein Hobby. Das eine ist eben mein Job, den ich sehr liebe, und das andere ist mein Wikifolio, mein Hobby, das mir viel Spaß macht. Und ja, und zeitlich trenne ich das sehr, sehr strikt.
Ich glaube, das ist auch in Richtung Behavioral Finance sehr, sehr wichtig. Ich glaube, man kann nicht ein bisschen reinschauen. Entweder schon man schaut tagsüber gar nicht rein oder man schaut einfach rein in seine Assets. Ein bisschen reinschauen, das geht nicht gut. Das habe ich in den langen Jahren am Markt immer gemerkt. Und ich glaube, du hast da eine gute Balance auch gefunden, wie man am Chart auch da sieht. Gut, dann komme ich eh schon so zu meiner Abschlussrunde. Ich habe ja das Gefühl, dass du ein ziemlich risikoaverser Trader bist, obwohl du mit einem Nasdaq ETF, also Hebel 2, jetzt voll investiert bist. Bist du auch Real Money in dein eigenes Wikifolio investiert?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mit meinem eigenen Geld in dem Wikifolio investiert, sogar mit einem substanziellen Anteil meines kleinen Kapitals, weil ich einfach keine andere Möglichkeit sehe, es so gut zu vermehren und so gut zu steuern, wie das im Wikifolio möglich ist. Von daher, ja, da bin ich voll mit dabei. Von daher können auch die Anleger, die mir ihr Vertrauen da schenken, für das ich sehr, sehr dankbar bin, auch darauf, schon allein deswegen darauf vertrauen, dass ich da mit größter Vorsicht und Sorgfalt arbeite, weil ich weiß, wie schmerzhaft ein Rückgang in der Kapitalkurve ist und wie lange das dauert, wieder zurückzukommen auf Werte, die man schon mal hatte. Und deswegen lasse ich da einfach die notwendige Vorsicht walten und ja, gehe da sehr sorgsam damit um.
Ja, dann sage ich danke, lieber Falco. 2 Jahre circa nach Publizierung dieses Wikifolios Fondswerte Trend Trading, in das du auch selbst investiert bist, einen tiefen Einblick zu machen, auch wie du die Märkte siehst und wie du den Trading-Zugang gewählt hast. Ich schätze diesen systematischen und ruhigen Zugang sehr und spiele schon meine Abspannmusik. Danke, dass ich mit Dresden telefonieren durfte. Vielleicht sieht man sich mal persönlich auf einem der vielen Anlegertage, Börsentage. Danke an euch da draußen fürs Reinhören und großen Dank vor allem an dich, Falco, für diese Börse-People-Folge. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, mich hier vorzustellen. Ich danke allen, die zugehört haben, für ihre Geduld und danke für das angenehme Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch, Falco. Und du bekommst noch eine Frage. Season Sponsor, es ist die Steiermärkische Sparkasse. Die ist schon 200 Jahre am Markt aktiv und sie stellt sich zum Schluss eine sehr philosophisch-rhetorische Frage und die bitte ich alle Gäste in dieser Staffel zu beantworten und auch dich. Und gleich geht's los damit. Ja, und wie sieht nun deine Welt von morgen aus?
Ja, ich würde mir wünschen, dass die Welt von morgen wieder friedlicher ist als die Welt gerade eben. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen wieder mehr miteinander zusammenarbeiten, über Kontinente hinweg friedlich zusammen nach dem Besseren streben. Ja, das wäre mein Wunsch für die Welt von morgen.